Seit Wochen hatte der strenge Frost Brandenburg fest im Griff. Grausam und schneidend kam der Ostwind aus den Weiten Russlands herübergeweht. Und das Rudel war mit ihm gewandert, hatte Flüsse, Straßen und Zäune überquert. Denn der Hunger hatte sie immer weiter vorangetrieben. Wölfe meiden bekanntlich die Nähe des Menschen, sind eher geneigt, Siedlungen in weitem Abstand zu umrunden und ihre Beute unbeobachtet in den Wäldern zu machen. Aber nagender Hunger wird schließlich stärker als jede Angst und Vorsicht. Jetzt hatten die fünf schleichenden Schatten das einsame Landgut schon fast erreicht. Die extreme Kälte konnte ihren dicken Fellen nichts anhaben. Unbeeindruckt vom Wind, der die Schneeflocken in wildem Wirbel über das Land trieb, näherten sie sich ihrer Beute, folgten ihrem Weg durch die scheinbar undurchdringliche Dunkelheit. Mit ihren feinen Nasen hatten sie etwas ausgemacht, etwas, was sie magisch anzog, was ihren Hunger endlich zu stillen versprach. Sie witterten große, warme Körper, die Ausdünstungen stattlicher Tiere. Dampfende Berge von Fleisch, statt der Hasen und Kaninchen, mit denen allein kein Rudel durch den Winter kommt. Die Zeit war gekommen, sich aufzuteilen und ihre Opfer einzukreisen. Immer enger würden sie den Ring ziehen, der Rudelführer musste dann den Angriff starten, das Zeichen für die anderen, über die chancenlosen Tiere herzufallen. Speichel tropfte aus ihren hechelnd geöffneten Mäulern in den Schnee, als sie sich näher an den hölzernen Zaun heranschoben. Die beiden Pferde in der Koppel hoben ihre Köpfe und sahen sich an. Sie spürten die Anwesenheit der Eindringlinge, horchten und suchten den Umkreis mit den Augen ab. Sie drehten sich zum Gatter und warteten ganz ruhig. Kein Schnauben oder Wiehern. Der Leitwolf begann sich an einer schadhaften Stelle durch das Gatter zu schieben, während die anderen Wölfe des Rudels inzwischen um das Gehege verteilt waren. Ihre uralten Instinkte, ergänzt durch die praktische Erfahrung der gemeinsamen Jagd, führte die Tiere, als würden sie untereinander in telepathischem Kontakt stehen. Jetzt war der Leitwolf mitten im Gehege, vielleicht noch 20 Meter von den beiden Pferden entfernt. Beutetiere zeigen Angst. Panische Angst ist ein Raubtier in der Nähe. Und diese Angst kann man riechen. Der Schweiß eines Menschen oder die Ausdünstungen eines Tieres verändern sich bei Stress und Furcht. Die Jäger erkennen das, spüren die Schwäche ihrer Opfer, schöpfen selbst daraus Kraft. Der Leitwolf aber witterte keine Angst oder Panik. Die beiden Pferde ihm gegenüber standen wie festgemauert, rührten sich nicht, sahen ihn nur an, die Ohren aufgestellt. Sie fixierten ihn selbst, wie ein Jäger seine Beute. Schlangen, so heißt es, lähmen ihre Opfer bisweilen allein mit dem Blick. Aber Pferde? Die anderen Wölfe fühlten das Zögern ihres Leittieres, spürten, dass etwas nicht stimmte. Der Leitwolf war ein alter und erfahrener Jäger, doch nun witterte er Unbekanntes, Bedrohliches, das seine Muskeln schwer und langsam werden ließ. Rückzug? Aber er war auch ein sehr hungriger Wolf und sein Hunger war stärker und unerbittlicher als alle Angst vor dem, was ihm im Angesicht der Beute drohen mochte. Er schlich weiter, sammelte seine Kräfte, nur noch einige Meter. Dann sprang er, das Kommando zum Angriff, das Rudel setzte über den Zaun und erstarrte fast in der Bewegung. Denn die Tiere hörten ein erbärmliches Jaulen, gefolgt von einem dumpfen Klatschen, als ihr Leitwolf auf dem Boden aufschlug. Furcht ergriff die Tiere, ein Gefühl, das dem Jäger in seinem Rausch sonst vollkommen fremd ist. Die eingekreisten Pferde standen immer noch ganz ruhig, sie drehten gelassen die Köpfe, und fixierten die Angreifer. Der Leitwolf kam mühsam wieder auf die Beine, Blut tropfte aus einer großen Wunde an seiner Flanke. Er taumelte davon, den Schwanz zu einer Demutsgeste nach unten gerichtet. Das Rudel zögerte einen Moment, dann folgten alle dem Anführer und brachen den Angriff ab. Die muskulösen Körper der Pferde dampften und glänzten im fahlen Mondlicht, während sich die geschlagene Meute in die Tiefen des Waldes zurückzog. Die beiden sahen in eilig verschwindenden grauen Schatten hinterher. Das Kleinere leckte die Blutspuren vom Maul des Größeren ab. Sie schüttelten sich kurz und wandten sich wieder ihrer Futterbox zu. Genug gefroren. Sie haben sich jetzt Besseres verdient. Und deshalb nehme ich Sie mit von dem einsamen, kalten Landgut in ein superschickes Wellnesshotel. Und dort lernen Sie Dr. Simon Heideck kennen, einen Biologen und ausgewiesenen Klonexperten. Simon stellte die Rückenlehne noch ein Stück zurück, schob das Polster mehr in die Mitte der Rattanliege und rollte sich aus dem Badehandtuch ein Kopfkissen. Perfekt! Die wohlige Wärme des letzten Saunaganges hatte sich bis in die letzten Winkel seines Körpers ausgebreitet. Die Spuren der ätherischen Saunaöle kitzelten noch in seiner Nase. Es roch, als ginge er in einem Nadelwald spazieren. Sein Vortrag beim Kongress war gut gelaufen. Auch die kniffligsten Fragen aus dem Auditorium hatte er sicher beantwortet. Das Pflichtprogramm für heute war also erfüllt. Jetzt kam die Zeit der Kühe. Er genoss es, allein im Ruheraum zu sein. Die anderen, pflichtbewussteren Kongressteilnehmer lauschten wohl noch den Vorträgen und von sonstigen Hotelgästen keine Spur. Stille, Ruhe, Zeit. Endlich Zeit zum Nachdenken. Simon sah an sich herab. 39 bin ich jetzt, dachte er. Kein Bauch wie manche der Kollegen. Seine regelmäßigen Joggingrunden machten sich bezahlt. Also ganz gut in Schuss. Aber wo stehe ich sonst? Ein gerne gesehener Vortragender, ein in Fachkreisen überaus geschätzter Forscher, schon mit dem wenigen, was er veröffentlichte, aber noch viel besser in dem, was er nicht veröffentlichte, mit Ergebnissen, von denen keiner wusste, von denen auch keiner wissen durfte, zumindest solange er hier in Deutschland forschte, wo der Forschung an allen Ecken und Enden bürokratische Hürden in den Weg gestellt waren. Andere Wissenschaftler hatten buchstäblich Leichen im Keller. Und er? Künstliches Leben und Apparate entwickelt, neue Schritte zu gehen, weiter als alle anderen bisher. Aber wie? In diesem Augenblick öffnete sich ruckartig die Tür und ein großgewachsener Mann, so um die 50, betrat mit quietschenden Badelatschen den Raum. Graumeliertes Haar, eine hohe Stirn mit einem Ansatz von Geheimratsecken, schmale Lippen und eine kühn geschwungene Nase. Er setzte sich direkt neben Simon und stellte eine Flasche Champagner mit zwei Gläsern auf das Tischchen zwischen den Liegen. Im weiteren Verlauf stellt sich der Mann als Mr. Grayson vor, ein Amerikaner, für den Geld offensichtlich keine Rolle spielt. Man plaudert so allgemein über die Wissenschaft und Simon wird dabei das Gefühl nicht los, dass der Ami weit mehr über ihn weiß, als er sich erklären kann. Er geht in die Offensive. Und darf man fragen, was Sie so treiben, Mr. Grayson? Selbstverständlich. Ich verkaufe Dinge. Dinge? Ist das nicht ein wenig sehr allgemein? Nun ja, schon besondere Dinge. Einzigartige Dinge, könnte man sagen. Einzigartige Dinge? Dr. Heideck, was tun Kinder am liebsten, fragte Grayson und nippte an seinem Shampoos. Spielen? Ja, natürlich. Aber was tun Sie am allerliebsten? Simon zuckte die Schultern. Wetteifern. Sie möchten sich ständig übertrumpfen. Ich renne schneller als du, ich bin viel stärker, mein Bagger ist am größten und immer so weiter. Und was wird aus Kindern? Sie werden erwachsen. Aber sie wollen sich immer noch übertreffen, mehr sogar als je zuvor. Grayson leerte sein Glas, als sei es dünnes Budweiser Bier. Waren Sie mal in Monaco, Dr. Heideck? Ja, für einige Stunden dort und froh, schnell wieder wegzukommen. Spielcasino, Hochhäuser, hochnäsige Menschen, protzige Wagen und all das Zeug. Nicht meine Welt, sagte Simon. Aber der Hafen, Sie erinnern sich doch bestimmt an den Hafen. Der Bankmanager hat eine 30 Meter Yacht. Der Immobilientykon kauft sich eine 40 Meter Yacht. Und der Scheich oder der neureiche Russe nebenan geben daraufhin eine 50 Meter Yacht in Auftrag. Kinder, Dr. Heideck, große, aber sehr, sehr reiche Kinder. Sie verkaufen also Schiffe an große, reiche Kinder, sagte Simon. Aber nein, wo sollten wir denn hier Schluss machen? Bei 100 Metern, 200 Metern, 5 Decks oder 10? Nein. So etwas langweilt meine Kunden. Was für ein Spinner, dachte Simon. Eine 100-Meter-Yacht langweilt also Ihre Kunden? Was langweilt sie denn nicht? Eben das Einzigartige, das Besondere. Ich nehme an, Ihre Kunden sind da noch etwas ganz Besonderes? Zumindest was Ihre finanziellen Möglichkeiten angeht, lächelte Grayson. Ist das sehr zutreffend. Zur gleichen Zeit in Moskau. Hinter Igors Stirn tobte ein Presslufthammer, zersprengte seinen kahlen Schädel, atomisierte sein Hirn Stück für Stück, bis nur noch das übergroße Schmerzzentrum übrig blieb. Er tastete nach seiner Schläfe. Sie war noch da. Doch dahinter hämmerte es bedrohlich. Die Liter von Wodka hatten ganze Arbeit geleistet. Natascha! brüllte er und verfluchte sofort die laute Stimme, die in seinen Ohren widerhallte wie ein Chinaböller. Natascha! wisperte er und lupfte das Kissen. 25, sagte das Mädchen und beugte sich zu ihm herunter. Ihr nur lose zusammengebundener Bademantel öffnete sich. Das funkelnde Piercing in ihrem Bauchnabel sandte gleißende Lichtblitze direkt in sein malträtiertes Hirn. Igor stöhnte auf und wünschte sich eine Sonnenbrille so schwarz wie Lava oder besser gleich eine Nonne als Begleitung. Sex wäre das Letzte, wozu er jetzt fähig war. 25 was? Brummte er. 25 Stunden hast du geschlafen, Schätzchen. Natascha schob ihre Hand unter die Decke. Lass das! Ich muss nachdenken, stöhnte er und dachte an die verheerende Nachricht von gestern. Sein gesamtes Team war bei dem riskanten Auslandseinsatz getötet worden. Und wen zum Teufel sollte er denn jetzt nach Berlin schicken, um diesen heiklen Auftrag auszuführen? Der Nachttisch erwachte für eine Sekunde zum Leben, bebte, stand dann wieder still. Oh, das war Folter, wieso? Wieder tobte es neben seinem Kopf. Das Handy, Vibrationsalarm, laut und durchdringend wie der Bass einer Heavy-Metal-Band. Genosse Major? Hämisches Gelächter schallte aus dem kleinen Lautsprecher. Dimitri, was willst du? Ich habe gehört, du stellst gerade Leute ein. Schau doch mal bei mir vorbei, Igor. Ich glaube, ich hätte da jemanden in Aussicht. Wieder die Straflager in Sibirien? Diese beschissene Fliegerei kotzt mich an, weißt du, und Mütterchen, Russland ist eben ein großes Land. Aber es wird sich für dich lohnen. Wieder zurück nach Deutschland. Wir besuchen Simon. der sich im Institut um seine E-Mails kümmert. Der wohl am Wochenanfang besonders gnädig gestimmte Radiomoderator erlöste die Hörer von einem, wie es Simon schien, überlangen Werbeblock und legte den nächsten Oldie auf. »It's just another manic Monday«, sangen die Bengals. »I wish it was Sunday.« Wie wahr. Simon scrollte sich weiter durch seine E-Mails. Noch einige versprengte Anfragen im Nachgang zu dem Kongress vor einer Woche, Infos von Kollegen der anderen Unis, Termine. Und was war das? Jemand mit dem Kürzel »No Risk, No Fun« schrieb ihm unter dem Stichwort »Einladung«. Was sollte das denn? Ein verfrühter Aprilscherz? Virus-Check okay, keinerlei Anhänge, also öffnen. »Hallo, Dr. Heideck«, stand da. »Schauen Sie mal in den Brutschrank Nummer 3.« »Hä? Was sollte denn das jetzt?« »It's just another manic Monday«, tönte es aus dem Radio. So viel zum Thema verrückte Ereignisse. Simon öffnete die stählerne Sicherheitstür in den Nachbarraum. Sein Allerheiligstes, das außer ihm niemand betreten durfte, nicht einmal die Putzfrau. Und für das außer ihm auch niemand einen Schlüssel hatte. Die Aggregate brummten leise vor sich hin, die klimatisierte Luft roch wie Gewächshaus ohne Blumen. Feucht, langweilig und aromalos. Die vier speziellen Brutschränke, sein ganzer Stolz, deren Inhalt er hütete wie ein Drache seinen Hort, standen auf dem stabilen Metalltisch. Hinter den Glastüren lagen säuberlich wie Käsestücke im Supermarkt aufgereiht die rötlichen Petrischalen. Simon stutzte. Wie zum Teufel kam denn die blaue da hinein? Er riss die Tür auf und nahm die Schale heraus. Ein fremdartiger Nährboden, halbflüssig, mit einem ungeordneten Zellhaufen darauf. Unglaublich! Jemand war in sein allerheiligstes Labor gestiefelt und hatte ihm das da hineingeschmuggelt? Er rang mit sich. Kontamination? Sabotage? Gleich weg damit in den Sondermüll? Aber wer hier so einfach hineinspaziert war, hätte ja auch die ganze Bude gleich in die Luft jagen können. Er nahm eine Probe, legte sie unter das Mikroskop. Was waren das für merkwürdige Zellen? Die Zellwände so unregelmäßig wie die Ziegelmauer eines Maurers nach dem zweiten Kasten Bier, im Plasma elliptische Organellen mit einer Einschnürung in der Mitte wie eine Wespenteile. Eine Zelle, wie er sie so noch nie gesehen hatte. Wo zum Teufel kam die her? War das von einer Pflanze oder einem Tier? Wie sollte man das einordnen? Sein Handy piepste, eine SMS. »Vergessen Sie die Fluoreszenz nicht.« Das wurde ja immer besser. Er schlug die mächtige Stahltür zu, schob die Schale in den großen Apparat und schaute hinein. War das so, wenn man zu viele Designerdrogen nahm? Oder die der neuesten Generation? Aber so etwas hatten selbst seine Sex-, Drugs- and Rock'n'Roll-Freunde mit Sicherheit noch nie erlebt. Die Zellen gerieten unter der Beleuchtung in Bewegung, wimmelten hin und her. Dann ordneten sie sich nach einem Muster. Simon war fassungslos. Sie formten Zahlen, die Koordinaten eines Ortes. Tatsächlich eine Einladung, die er unmöglich ablehnen konnte. Na klar, Sie wollen wissen, was Igor inzwischen in Sibirien tut. Und dabei lernen Sie Michail kennen, einen sehr wichtigen Akteur im weiteren Verlauf der Geschichte. Michail kauert auf der harten Pritsche und wartet auf den Tod. Immer wieder wandert sein Blick wie der eines gefangenen Tieres in einem viel zu kleinen Käfig die Zellenwand entlang, auf der Reste olivgrüner kleiner Inseln über den Beton gesprenkelt sind, wie die verstreuten Felder in der Umgebung seines Heimatdorfes. Das hässliche Quietschen, mit dem draußen die Riegel zurückgeschoben werden, lassen ihn aufschrecken. Sie kommen dich holen, denkt er. Nur noch einige Minuten und du wirst im Kugelhagel sterben. Dass es in Russland offiziell seit Jahren keine Todesstrafe mehr gibt, spielt hier draußen keine Rolle. Michail spürt etwas in sich, was er zuletzt als kleiner Junge erlebt hat. Angst. Nicht vor Schmerzen, nicht vor dem Tod. Angst um Svetlana. Wer wird auf seine Schwester aufpassen, wenn er nicht mehr ist? Wer soll das Geld für das Heim schicken, während sie weiter starr und regungslos vor dem Fenster sitzt und einfach nur wartet? Der bullige Mann in dem tadellosen Anzug kommt in seine Zelle wie eine Erscheinung aus der anderen Welt. Sein kahler Kopf glänzt in dem fahlen Neonlicht, das aus dem Gang in die Zelle fällt. Buschige Augenbrauen wölben sich über den blassen grünbraunen Augen, die sich weit in den Schutz des wuchtigen Schädels zurückgezogen haben. Der Mann nickt nur leicht mit dem Kopf, und die Soldaten, die ihn begleitet haben, ziehen sich sofort zurück. Sie scheinen froh zu sein, die dicke Stahltür zwischen sich und den Anzugmann zu bringen. »Du bist der einzige Überlebende?« fragt der Mann mit kehliger und zugleich schneidender Stimme. Er fixiert Michail mit einem Blick so scharf wie der Zielerkennungslaser eines Präzisionsgewehrs. »Ja«, gibt Michail tonlos zurück, »ich habe sie alle getötet.« 12 Elite-Soldaten auf einen Schlag? Auf der Stirn des Mannes bilden sich kleine Falten, als er die buschigen Augenbrauen fast unmerklich nach oben zieht. »Du Monster hast 12 Kameraden getötet!« »In einer Spezialeinheit ausgebildete Soldaten der russischen Armee«, brüllt ihn der Glatzkopf an. »Nein, das waren keine Soldaten. Soldaten kämpfen, töten ihre Feinde, schützen das Vaterland. Das hier waren Tiere.« »Tiere? Wieso? Erklär mir das.« Die kehlige Stimme lässt keine Spur von Mitgefühl anklingen. »Unser Kommando hatte 18 Mann«, beginnt Michail und stockt, als die grauenhaften Bilder seinen Kopf überschwemmen. »Wir hatten das Rebellendorf eingenommen und die Geiseln befreit. 5 von uns wurden bei dem Angriff getötet. Auf Seiten der Rebellen hat niemand überlebt.« Michail spürt wieder den Rauch der Granatwerfer in der Nase, atmet die Staubwolken der einstürzenden Häuser ein, trocken und scharf. »Wir haben den Ort Haus für Haus durchkämmt und sind schließlich auf die Schule gestoßen. Die anderen haben Fjodor und mich zur Wache abgestellt und sind in den Klassenräumen verschwunden.« Michail bricht ab, als zu den Bildern in seinem Kopf jetzt die furchtbaren Töne kommen. Er steht wieder vor dem Haus und hört, was er gehofft hatte, niemals wieder in seinem Leben hören zu müssen. Dieses hilflose Jammern, diese klagende Angst, im Auslöschen begriffene Seelen, die ihn rufen, die um Hilfe flehen. Und nur er kann ihnen helfen. Verzweifelt versuchen die Stimmen, das immer lauter werdende Gejohle der Kameraden zu durchdringen. »Weiter«, drängelt der Glatzkopf. »Ich springe auf«, fährt Michail fort und blicke direkt in einen Gewehrlauf. »Setz dich hin. Nicht so eilig. Du kommst auch noch dran«, sagt Fjodor lächelnd zu mir und spielt am Abzug. Michail hört die Stimme seiner Schwester im Kopf. »Tu es. Tu es, wie du es für mich tun würdest.« »Und?«, bohrt der Anzugmann weiter. »Ich habe Fjodor mit einem Faustschlag erledigt, bin hineingerannt und dann habe ich die anderen erschossen, die sich über die Mädchen hergemacht hatten. Einige haben noch zurückgeschossen, aber ich habe die beiden Kugeln in meinem Körper nicht mal gespürt.« »Du hast deine Kameraden ermordet«, schleudert der Glatzkopf Michail entgegen, die Stimme immer noch seltsam ungerührt. »Und das verdient den Tod.« »Es sei denn...« »Es sei denn was?«, fragt Michail. Es sei denn, du kommst mit mir nach Berlin. Zurück nach Deutschland. Graysons faszinierende Assistentin Miriam hat Simon durch die gut getarnte geheime Forschungsstätte in Brandenburg geführt, ihm die geheimnisvollen Pferde gezeigt und die anderen Forscher dort vorgestellt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, Nägel mit Köpfen zu machen. Ich möchte hier und jetzt von Ihnen wissen, was Sie vorhaben, platzte Simon los. Okay, reden wir. Grayson wirbelte herum und nagelte Simon mit einem durchdringenden Blick fest. Der Mann wusste genau, was er wollte und wie er es bekam. 1 Million auf ein Konto Ihrer Wahl, sagte Grayson lässig. Solange das Projekt läuft, bekommen Sie alles, was Sie sonst noch brauchen. Und? Grayson machte eine theatralische Pause. Und Sie haben das Sagen im Team. 1 Million? Wiederholte Simon ungläubig. Surreal, Wahnsinn. So viel Geld. Wofür nur? Grayson wurde ihm immer unheimlicher. Ein Getriebener, ein Macher, felsenfest überzeugt, alle Klippen letztlich umschiffen zu können. Simon zögerte und suchte nach den richtigen Worten. »Na gut, sagen wir 2«, platzte Grayson in das Schweigen. Simons Gedanken fuhren Achterbahn. Geld ohne Ende für ihn und für das Projekt. Keine Anträge mehr, kein Betteln um Forschungsgelder, keine Drittmittelbeschaffung, keine Ethikkommissionen. Schluss mit dem Papierkrieg und seine Ideen umsetzen, einfach so, wie er es wollte. Mit einem ganzen Team, das nur seinen Anweisungen folgte und dann auch noch diese faszinierende Miriam immer in seiner Nähe. Die Bilder flogen an seinem inneren Auge vorbei, als scrollte man zu eilig durch den Fotospeicher einer Digitalkamera. »Sie sind schon ein komischer Kauz«, fing sich Simon wieder. »Grayson, warum wollen Sie denn unbedingt mich? Was soll ich für Sie klonen? Ein noch besseres Pferd? Mit Flügeln vielleicht, ein Pegasus? Oder gar eines, das Feuer speien kann?« »Nein, danke«, lächelte Grayson und kaute auf seinem Strohhalm herum. »Ich habe gerade eines der Pferde für ein Vermögen in die Emirate verkauft. Die Pferde sind perfekt. Und an der Schaffung von Fabelwesen bin ich momentan nicht interessiert.« Simon kam es vor, als säße er einer grinsenden Gummiwand gegenüber. Er wurde ungeduldig. »Ein Affe vielleicht? Etwas Nettes für die Frau Gemahlin?« »Nein, danke. Es gibt schon genug Affen auf der Welt. Kein Bedarf.« Grayson winkte ab und sah Simon lauernd an. Ihm schien das Frage- und Antwortspiel zu gefallen. Das Gedankenkino in Simons Kopf stoppte so abrupt, als hielte man eine herumwirbelnde Roulette-Schale plötzlich mit der Hand an. Der Gedanke, auf den die Kugel jetzt gefallen war, gefiel ihm ganz und gar nicht. »Das ist nicht Ihr Ernst«, Simon fröstelte. »Sie wollen wirklich einen Menschen klonen?« »Aber nein, lieber Doktor, wer spricht denn hier von Menschen? Menschen sind langweilig.« »Nein, etwas sehr viel Spannenderes.«